hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wieder Element of Crime, das heißt Jakob Ilja, Richard Papik und Sven Regener von Element of Crime, die drei, die das seit 86 zusammen machen. Wir sind heute hier, um den Podcast Episode 11 aufzunehmen oder einzusprechen quasi oder jedenfalls über das Thema der Episode 11 zu sprechen. Das sind die Jahre 2000 und 2001. Und es geht vor allem dabei natürlich um das dazugehörige Album Romantik von 2001. Aber es geht auch ein bisschen, oder ich würde gern anfangen damit, dass ja wir Anfang 2000 eine Sache fürs Schauspielhaus Bochum gemacht haben. Genau. Was wir auch als Platte veröffentlicht haben, was auch hier sicher in die Playlist auch Eingang finden wird. Da geht's um eine Musik, die wir für das Theaterstück Peter Pan von J.M. Barrie gemacht haben, das von Leander Hausmann damals in Bochum inszeniert wurde. Ne? Ja. Will jemand was dazu sagen? Wir haben da 4 Stücke auf diese Platte getan. Wir haben ein bisschen mehr Musik noch gemacht.
Ja. Ach ja, das war so eine kleine Dings vom CD, ne?
Das war so eine Mini-LP quasi, nannte man das damals. Das war eine CD mit 4 Stücken, ja?
Ja, stimmt.
Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht, wie ist der Kontakt zustande gekommen mit Leander?
Der Boris, komme ich mit dem Namen durcheinander. Der Boris, das war sein Dramaturg. Dessen, ne? Idee, genau, war das eigentlich, das mit uns zu machen. Also die wollten jemals auch so richtige Rockmusiker, die irgendwie da so am Theater auch spielen und so. Und die haben sich dann bei mir gemeldet und ich habe damals die dann auf halbem Weg oder sozusagen auf dem Wege zwischen Berlin und Bochum getroffen, nämlich in Bremen im Restaurant vom Überseemuseum, was aber heute, glaube ich, Museum der Kulturen der Welt heißt. Ich bin nicht ganz sicher. Und früher war das Überseemuseum, heute ist das, aber es passt ja nicht ganz gut, weil ich
früher war es das Überseemuseum, muss man jetzt doch nochmal.
Genau, also es passte ganz gut.
Da klingelt ein Telefon.
Mein Telefon.
Handys aus.
Verdammt nochmal, ja.
Handys aus.
Das würde ich aber auch mal sagen. Und zwar war das so, ich sag so, das passte deshalb ganz gut, weil es geht ja auch um sowas wie Indianer und so ein Kram, ja, ne, bei J.M. Barrie. Und das war, als Kind waren wir oft in diesem Museum, weil da gab es so ein großes Indianerzelt mit so einer Indianerpuppe davor. Also Native Americans, um es mal so zu sagen. Und war so ein Tipi aufgebaut mit so Native Americans. Und das war natürlich als für ein Kind wahnsinnig beeindruckend.
Stimmt, und textlich, ich glaube, es ist einer der wenigen Textbeiträge, da kommen wir noch später zu, will ich nur kurz erwähnen, von Dave, ne? Indiana Chavama.
Oh ja.
Ja, da kommen wir aber später zu, wenn wir uns die Stücke vornehmen.
Ja, also aber wobei, das Indiana Chavama-Lied ist ja nicht veröffentlicht worden.
Nein, ist nicht veröffentlicht worden, ist aber doch gesungen worden. Ne?
Ja, ja.
Aber du hast sie da getroffen und das war der erste Kontakt.
Ja, und die wollten einfach Musik haben dafür und die wollten eigentlich auch, dass wir das spielen. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte nicht im Theater spielen. Also wir wollten nicht immer nach Bochum fahren müssen, um das zu spielen, live abends. Ja. So habe ich uns als Band auch nicht gesehen, als Theatermusiker.
Nee, das wollten wir nicht.
Das wollten wir, glaube ich, alle nicht. Und ich habe gesagt, das machen wir nicht, aber wir würden das euch aufnehmen. Und dann haben wir ihnen das aufgenommen. Haben wir so eine Studio-Session im Titanus gemacht, wo wir haben vier Lieder oder 5 Lieder gehabt und ein paar Instrumentalgeschichten,
genau,
die wir ihnen aufgenommen
haben. Genau, im Frühjahr 2000.
Ne, genau. Und dann kam aber noch dann die andere und hat gesagt, er findet das aber doof, das vom Band zu spielen, dann sollen das die Schauspieler singen. Und dann bin ich dann noch hingefahren öfter und habe es mit den Schauspielern eingeprobt. Das war grandios. Das war echt toll. Also was habe ich noch nie gemacht. Ja, war auch immer zerstörerisch, weil ich war immer in dieser Theaterkantine dann abends und das war ich, mein Gott, was da weggezogen wurde. Jedenfalls habe ich dann mit denen das einstudiert, sodass die dann diese Lieder selber gesungen haben. Es waren 4 Lieder, ne? Das eine war Irgendwo im Nirgendwo.
Immer nur geliebt.
Home, Sweet Home und Wer immer ich auch bin.
Ja, genau, wer immer du auch bist.
Wer immer du auch bist, ich kenne dich irgendwie. Genau, ja. Freundschaft ist der Notausgang zur Seligkeit. Glücklich ist nur der, den einer liebt. Das waren schon 4 tolle Stücke, fand ich.
Ja, also, absolut. Schon geil. Deswegen haben wir die auch aufgetan.
Ja.
Ne? Wir haben ein Video gemacht, ne? Im Schauspielhaus. Was aber für uns was schön war, also soweit ich mich erinnere, war tatsächlich die Kantine.
Ja, im Schauspielhaus und wir haben aber einen Teil des
Videos. Weil wir am öftesten da saßen.
Die Kantine. Sorry, da muss man aber doch nochmal 2, 3 Worte zu sagen. Theaterkantinen sind spezielle Plätze.
Ja, wirklich. Hat Alkoholismus eine Heimat. Ja? Also muss man echt mal sagen.
Kein richtiges Licht, die hatten, das war Tiefparterre, ne? Die hatten nur oben diese schmalen Streifen an Lichtern und das ganze Ambiente unterstützte sozusagen
immer den Konsum.
Nachts. Ist ja meistens, ist eigentlich meistens so.
Ja,
also
stimmt.
Also
BE, genau. BE ist es auch so.
Oder Volksbühne ist auch so. Auch, ist auch
genau,
so, im Grunde genommen so Keller, in dem man dann so abhängt. So, also mit so einem malig weißen Gesicht, wie sein Bier da wegstemmt, was immer da gerade das Lokal. Fiege Bier gab es da, das war das Bochumer Bier, weiß ich noch. Na, jemals haben wir das gemerkt und dann haben die Schauspieler das auch gesungen und wir haben dieses Video gemacht und das aber zum Teil eben bei der Volksbühne mit dem ganzen Ensemble und so und zum Teil dann auch bei so einem Autohändler. Bei so einem Händler für Gebrauchtwagen, mit dem aus irgendeinem Grund Leander befreundet war, wo er nicht mal einen Führerschein hat. Und bei dem musste dann auch noch gedreht werden.
Stimmt, ja.
Und das ist ein ganz eigenartiges Video. Ich möchte nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass der erste Typ, der schneiden sollte, das war derselbe, der damals, ich war nicht dabei. Nee, der konnte nicht. Der, ich war nicht dabei gestellt hatte, konnte nicht. Der hatte einen Ersatzmann, der war irgendwie so aus dem Deichkind-Umfeld, der hat sich dann geweigert, als er die Musik gehört hat. Irgendwo und nirgendwo. Das war ihm zu viel Bumsmusik, da wollte er das nicht. Ausgerechnet, sag ich heute mal, ne? Ausgerechnet. Und dann, ich glaube, der hieß, Spasti. Die nannten sie Spasti. Was jetzt, also kein Name ist, den ich ihm gegeben habe, aber das war sein Kumpelname da. Und
ja, damals ging sowas noch.
Naja gut, das kannst du heute auch machen, aber schön ist, muss ja nicht sein. Ne? Aber,
war auch damals nicht schön.
Nee, war auch damals nicht schön, aber irgendwie hieß der so. Und der fand irgendwie die Musik so doof. Dann hat das ein anderer gemacht. Der war auch ganz okay, aber das Video tatsächlich, muss ich sagen...
Hat ihm nicht geholfen.
Na, das Video ist eben wieder so eins von diesen Videos mit Schauspielerei, was genau, ja unser Ding nicht ist.
Wir wurden ja durch die Gänge, wir sollten an den Links und rechts, so ein bisschen Richard Lester, Beatles, ne? Im Grunde genommen wie unsere allerersten Videos mit Klinkmann Schneider, ne? Von links nach rechts, genau. Lauf doch mal da lang, jetzt die Treppe hoch, Treppe runter, alle nochmal hintereinander. Das ist natürlich, da haben wir dann auch gemerkt, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir dann auch sowas gemacht haben.
Ja, ne? Ja, und also wie gesagt, Basti ging uns von der Fahne und da waren wir dann. Gut, das war im Grunde genommen die ganze Aktion. Das hat jetzt nicht weiter groß Staub aufgewirbelt, aber die Musik ist sehr schön, muss ich sagen. Also wenn ich überlege, also auch Home Sweet Home ist, finde ich, ist ganz bezaubernd. Ich fand auch für mich schön, mal wieder ein englisches Lied zu schreiben, muss ich sagen. War einfach so wie so ein bisschen Reminiszenz an früher. Dann, wer immer du auch bist, sehr theatermäßig mit sehr verschiedenen Teilen. Auch so einer schleichenden Musik. Das ist schon sehr, sehr, sehr schick. Irgendwo, nirgendwo, ja, so eine Art hymnisches Stück Bumsmusik, aber irgendwie auch toll. Ich mag das sehr gern. Und dann war noch,
Immer nur geliebt,
was wir auch mal wieder live gespielt haben vor ein paar Jahren. Und was echt gut funktioniert hat. Da haben die Apples in Space hinten den Chor gesungen. Weißt du, beim Refrain, ja. Ich habe dich immer nur geliebt. Und das ist eigentlich auch das, ich finde, das ist vom Text ja auch das Stärkste, weil da geht's ja darum, dass man das interpretiert so ein bisschen, dieses Theaterstück, dass dieser Peter Pan und der Captain Hook eigentlich dieselben Typen sind. Der Captain Hook ist sozusagen bloß der alt gewordene Peter Pan, ja. Und dass sie sich im Grunde immer nur geliebt hatten, dass der eine ohne den anderen auch gar nicht kann, weil das ganze Setup auf dieser Insel, dieser Neverland-Insel, ergibt ja gar keinen Sinn, wenn nicht dauernd die Piraten die Kids töten wollen und die Indianer die anderen und so weiter. Und der, wo er sagt, du wirst ohne mich, wirst du gar nichts mehr sein und so. Das ist schon, das war, glaube ich, das ist der stärkste Beitrag gewesen zu der Inszenierung auch, ne? Na gut.
Ja, Premiere war in Wien?
Ne? Nee, in Bochum.
Es gab eine Einladung nach Wien, genau. Premiere
später
war.
Gab es eine Einladung nach
Wien. Genau, und das, Moment, das war doch, bist du sicher? Weil ich glaube, dass es...
Ich bin sehr sicher. Es gab diese
Festival-Einladung, ne?
Ja gut, aber das ist ja eine Inszenierung des Schauspielers.
Stimmt, die dann bestehende Inszenierungen werden eingeladen zu so einem Festival, genau das.
Ganz tolles Theaterstück, also Peter Pan, irre, wirklich ganz toll. Es ist von einer ganz seltsamen Kraft, muss ich sagen.
Vor allen Dingen, wenn man das Buch liest und nicht den Film guckt. Also die meisten Leute kennen ja im Grunde genommen, das Theaterstück kannst du heute nicht mehr gucken, aber die meisten Leute kennen ja den Film. Und der Film lässt ja im Grunde genommen die Hälfte weg. Das Buch ist wesentlich brutaler.
Ja, sehr brutal.
Also es ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, die erzählt wird.
Ganz, ganz gruselige Geschichte eigentlich und auch sehr berührend und ganz grausam erzählt. Also auf so eine ganz grausame, kalte Weise. Und das ist, ist ja das einzige Theaterstück auf der Welt aller Zeiten, das ausgenommen ist vom Verfall der Urheberrechte. Das englische Parlament hat irgendwann das alle Ewigkeit hin die Urheberrechte an dem Ding verlängert, weil die sämtliche Einnahmen von diesem Stück gehen nach seinem Tod an so ein bestimmtes Waisenhaus in England, was wahrscheinlich das reichste Waisenhaus aller Zeiten ever ist. Und dadurch hat man damals gesagt, diese Rechte werden nie verfallen. Also werden alles andere ja 70 Jahre nach dem Tod eines Verfassers verfällt, also egal ob der Faust von Goethe oder Geschichte vom Soldaten, es ist da so, dass es eben auf alle Ewigkeiten sozusagen festgeschrieben ist für dieses Waisenhaus.
Feines Ding.
Ja, stark. Gut, das war so ein Ding, was wir 2000 gemacht haben. Sonst haben wir 2000 eigentlich nichts gemacht, wenn man ehrlich ist. Gar nichts. Ne?
Als Band haben wir nichts gemacht, nee. Ich habe mich noch erinnert, ich war Interviewpartner in einem Film, Der Traum ist aus. Die Erben der Scherben, ging es um die Geschichte von Tonsteine Scherben. Erhellendes Projekt gewesen, auch nochmal zu sehen. Also ich wusste ja einige Sachen, weil ich die Scherben damals auch live gesehen habe und hab mal bei denen abgehangen als Jugendlicher und mein Vater kannte die in der ganzen Quatsch irgendwie. Aber in dem Film kamen die ganzen alten Recken dann auch zum Wort und dann kamen halt auch so ein paar andere Sachen mit raus, wo man merkte, das war nicht alles schön, ganz im Gegenteil. Und interessant fand ich bei dem Film, ich finde es auch heute noch ein empfehlenswerter Film, den man sich gut anschauen kann, ist, dass er eigentlich was thematisiert, was viele solche Geschichten betrifft, nämlich so eine Heroisierung, eine Stilisierung, so eine Überhöhung und da traditionell auch dran festhalten als so Teil des eigenen Kulturbegriffes. Und das demontiert er auf eine so zugewandte Art und Weise, dass es wirklich beispielgebend ist für alle Arten von Überhöhung und Idealisierung. Also für einen tollen Film, den er da gemacht hat. Ne?
Ja, ich habe in der Zeit, in dem Jahr, weißt du noch, was du 2000 gemacht hast, Richie? Wir sind gar nicht aufgetreten. Also weiß ich noch. Wir haben
ich weiß, dass ich ziemlich fertig war, weil meine Frau hatte eine lange, schwere Krankheit hinter sich, war gerade genesen und ich hatte das Gefühl, ich war mit krank gewesen und fühlte mich völlig fertig und dünnhäutig und paranoid und so blöd drauf wie schon lange nicht.
Ich habe in der Zeit einen Roman geschrieben, meinen ersten Roman. Ich hatte in Bochum tatsächlich Christine Meyer, den Berufsmusik dort getroffen. Ja. Und habe gesagt, pass mal auf, Christine, du hast auch Kontakte hier Literatur und so. Ich habe seit 10 Jahren eine Kurzgeschichte da liegen, aus der ich gerne einen Roman machen würde. Kannst du mir nicht einen Vertrag besorgen? Dann schaffe ich das nicht. Weil ich wollte so einen Vertrag haben, wo ich ein bisschen Geld kriege, dass ich dann nur zurückzahlen muss. Damit, um so ein bisschen so in den Arschtritt zu bekommen, damit ich da irgendwie auch dran festhalte und das nicht gleich wieder hinlege, sag da lieber doch Song schreiben oder so, ne, weil da verdient man ja mehr und so. Also deshalb habe ich mir das so ein bisschen so klar gemacht. Und dann habe ich in dem Jahr den Roman geschrieben. Und dann kam es zur Planung der Platte, der nächsten Platte. Aber wisst ihr noch, wie war das für euch? Ich glaube, das ging von mir aus, dass ich eine Platte machen wollte. Weil die Sache war so. Ich kann es nur kurz erklären, aus meiner Sicht, oder wollt ihr erst mal darüber reden?
Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr.
Du erinnerst dich besser,
glaube ich. Ja, also ich muss sagen, wie das war. Also ich kann es aus meiner Sicht erklären, weil ich habe damals wenig Kontakt mit euch gehabt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, dass bei dieser Platte, um es mal vorwegzunehmen, unfassbar viele Missverständnisse gab. Aber auch einfach Entwicklung, die wo also man gegenseitig auch nicht einverstanden war. Und der Beginn war damit, dass ich im Grunde genommen vorgeschlagen habe, die nächste Platte so zu machen, dass sie auf jeden Fall Ende 2001 rauskommt. Weil ich wusste, dass im Herbst 2001 dieser Roman rauskommt. Und was ich nicht wollte, war, dass ich dieser Roman rauskomme und heißt, na ja, jetzt macht er keine Musik mehr. Jetzt ist Element of Crime wahrscheinlich abgemeldet. Und ich habe gesagt, es wäre super schlau, wenn wir es schaffen, oder gut, wenn wir es schaffen würden, zeitnah dazu, also in absehbarer Zeit danach, nicht direkt gleichzeitig, aber so, dass man das schon ankündigen kann, eine Platte rauszubringen, damit gleich klar ist, die Band ist davon unbeeinflusst. Ne? Dass die Band nicht so zu so einer, dass es nicht so aussieht wie so, jetzt macht er eine Solo-Sause und die Band ist so raus. Was wäre ja so gewesen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte einen Roman rausgebracht, Lesereisen gemacht, wäre nochmal ein Jahr ins Land gegangen oder so, oder vielleicht mehr. Und wir waren ja nicht die Art von Typen, die live gespielt haben und eine neue Platte damals, so wie heute. Das war ja eher so, wir hatten eine neue Platte, dann haben wir 2 Tourneen gemacht. Und dann war erstmal, bis auf vielleicht ein paar Festivals, die sehr lukrativ waren, war ja immer erstmal Funkstille. War ja erstmal, dass man erstmal so eine Pause machte. Und also auch live. Und das war, glaube ich, der Ansatz, warum ich das vorgeschlagen habe. Ich hatte gesagt, lass uns doch, ich habe gesagt, ich werde im Frühjahr abgeben müssen, 2001. Und wenn wir schlau sind, fangen wir dann gleich an. Ich kann auch vielleicht vorher schon, weil sobald ich der Roman in der ersten Fassung fertig ist, kann ich mich auch mit Songs beschäftigen. Vorher konnte ich das nicht, weil ich ja immer mit diesem Romangeschichte da. Aber während ich so einen Roman korrigierte und durcharbeitete, war das egal. Ne? So kommt man so. Also lass uns doch damit Songschreiben anfangen und dann können wir vielleicht im Sommer eine Platte aufnehmen und dann kommt die irgendwie im Spätherbst oder im Winter raus. Und dann ist, kann man gleich schon, wenn dieses Buch rauskommt, sagen, nee, Element of Crime, da kommt in ein paar Monaten eine Platte. Das war so ein bisschen meine Idee. Die ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, egozentrisch auf eine Weise. Ne? Ich habe das immer nur von meiner Sicht aus gesehen. Ich mache das, ich bin der Sänger, ich würde dann gerne das so und so vermitteln bei den Leuten. Und ich bin nicht sicher. Ich glaube, also grundsätzlich davon anderen Sachen, die dann auch noch, die ich, glaube ich, auch falsch gemacht habe und die dann auch falsch gelaufen sind, bin ich aber nicht sicher, ob ihr überhaupt bereit wart für eine neue Platte.
Ich glaube, das war gar nicht das Problem. Das Problem war das für mich eher, wenn wir gleich zur Platte kommen, direkt, das war die Herangehensweise bei der Platte. Ne? Und ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht beteiligt bei der Platte, sondern ich bin eigentlich nur jemand, der da an der Seite steht und ein bisschen Gitarre spielt. Und beim Hören gestern, muss ich auch sagen, war das wieder so eine Platte, wo ich dachte, boah, eigentlich tolle Songs auf eine Art, aber die Produktion spricht mich wirklich nicht an. Ich habe die mir gestern zweimal angehört. Und das ist ein bisschen wie mit der am Sonntag im April, nur mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Aber für in meiner Wahrnehmung und meiner Rezeption doch sehr ähnlich im Ergebnis. Ne?
Ja, ich glaube, lass mich kurz sagen, eine Sache habe ich gemacht, das weiß ich noch genau. Ich habe gesagt, weil auch die Zeit so eng war, ich habe gesagt, weil es ist ja so, wie Element of Crime funktionieren, ist ja so, wir teilen immer die Musik. Egal von wem welche Ideen waren oder so. Wenn ihr Ideen habt für Songs, Akkorde zum Beispiel oder so, ja, dann spielen wir das zusammen. Aber es ist immer so, dass von mir natürlich eine Gesangsmelodie kommen muss und ein Text dazu. Ja, das kann dazu führen, dass manchmal Ideen zum Beispiel nicht berücksichtigt werden, was menschlich immer ein Problem war. Das Amsterdam Show haben wir bei diesem Stück mit dem Arbeitstitel Saddam Show damals in der Mond haben wir wochenlang festgehalten im Studio, obwohl eigentlich relativ früh klar war, dass das nicht funktionieren wird, weil das ein Stück von dir war und man wollte dich auch nicht verletzen, weißt du? Und ich wollte nicht einfach sagen, nee, da fällt mir nichts zu ein, sondern ich wollte auch, und ich hatte auch durchaus versucht dazu was zu machen, weil ich wollte guten Willen zeigen und auch gucken, ob ich aber nicht, weil manchmal ist es ja so, dass man dann auch mit Sachen konfrontiert wird, auf die man selber gar nicht gekommen wäre, die aber dann ganz toll sind, weil wir haben ja viele tolle Stücke gemacht, wo die Ideen von euch kamen. Ne, zum Beispiel, also bei Weißes Papier, bei all diesen Platten haben wir ja auch immer viele Stücke, die von euch kamen, von dir, Richie, von dir, Jakob. Und dann war das immer so, dass man das dabei immer ganz tolle Stücke bei rauskam, aber eben nicht immer. Und ich hatte damals gesagt, und das war, glaube ich, ein Kardinalfehler und einer, der bei dir, glaube ich, Richie, zu ganz großer, dazu führte, dass du sehr sauer warst, weil ich sagte, ich kann mich nicht verpflichtet fühlen, diese Lieder, die von euch kommen, die Songideen, die von euch kommen, auch zu machen. Also das sozusagen, dass das Gesetz ist. Und das war aus zwei Gründen. Einmal aus dem Zeitgrund und zum anderen muss ich auch sagen, hat mir das Debakel mit der Psycho, was kein künstlerisches Debakel war, aber was ein finanzielles und also einfach ein, wie soll ich sagen, verkaufsmäßiges und ein imagemäßiges Debakel war. Ja, weil die Psycho hat uns quasi richtig schlecht gelaufen. Er hat mir zu denken gegeben. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist, dass wir eigentlich kein richtiges Profil haben als Band. Oder dass, wenn wir ein Profil haben, wir das ablehnen. Also diese Angst, sich festlegen zu lassen. Warum wir eine Platte nach der anderen gemacht haben, die wie die Sgt. Pepper in alle Richtungen gehen soll, in alle möglichen Sachen, den Indie-Rocker bedienen, aber auch ne, den lauten Typen, den mit den romantischen Liedern, also alles irgendwie so zu bedienen, dass jede Platte wie so ein, sozusagen so immer das dieselbe Fragmente sozusagen bestimmter Musikrichtung drauf hat. Und ich dachte, das sei wahrscheinlich ein Fehler, weil man im Grunde genommen sich nicht committet in irgendeine Richtung, weil man nicht will, dass die Band sowas wie ein starkes Image bekommt. Und ich war super sauer eigentlich, aber das ist, dafür können die nichts. Da kam diese Platte raus von Blumfeld, mit tausend Tränen tief drauf und so. Und ich hatte das Gefühl, scheiße, das war super erfolgreich. Das ist eigentlich unser Brot und Butter gewesen, die ganze Zeit. So eine Songs, also auch jedenfalls. Nicht nur, aber auch. Und ich dachte, das ist eigentlich unser Brot und Butter gewesen. Und jetzt machen die das. Und wir kommen mit der Psycho. Weißt du? Wo man nicht genau weiß, was, ne, was ist da, ne, so klar. Das ist interessant, sagen die Leute. Das ist interessant. Das ist sehr experimentell. Ja, ist ja toll, dass ihr sowas auch macht. Und sowas, ne? Aber, so richtig, dass Leute sagten, hey, auf diese Platte habe ich gewartet, war ja nicht. Das kann man jetzt für abgeschmackt Musikindustrie zentriert halten, so als das so zu sehen. Aber für mich spielte das durchaus eine große Rolle. Weil ich wollte gern, dass die Band weiter existiert. Weil eins war auch mal klar, wenn die Band nochmal oder noch zwei so Platten gemacht hätte, die sich so schlecht verkauft hätten wie die Psyche, wären wir raus gewesen. Und das war das war eigentlich ein Riesenfehler, glaube ich, dass ich das gemacht habe, weil ich auf eine Weise, weil ich dadurch bei euch voll auf Grund gelaufen bin.
Ja, Sven, aber ich glaube nicht, dass, also die Analyse ist ja richtig und ja. Die Platte Romantik hat ja auch gezeigt, die hat dann, ich glaube, 80 verkauft, ne? Die hat mehr verkauft auf Anhieb als die Weißes Papier. Das war die bis dato erfolgreichste Platte.
Gut, aber ne? Warum das so ist, kann man ja später noch sehen. Das muss ja nicht unbedingt der Grund sein, den ich gesehen habe. Aber
na doch, ich denke schon, weil das, also wenn man letztendlich, wie heißt es ja schon so schön immer, Erfolg gebrecht, ne? Ja, und wenn man, so. Aber es ist auch weniger, sagen wir mal, die Analyse und die daraus erfolgte Handhabung, sondern die ganze Atmosphäre. Also für mich war es so, dass ich gespürt habe, unter welchem Druck du stehst. Und ich hatte das Gefühl, es ist wie so ein Doppeldruck. Also zum einen das Buch, also das Arbeitspensum muss immens gewesen sein, auch all die Stücke zu schreiben. Ich habe nochmal geguckt, du hast die Arrangements gemacht, du hast mit den Babelsbergern, das hast du auch. Also du hast eigentlich alles gemacht. Und dadurch, dass du alles gemacht hast, ist es natürlich auch eine Platte, die ganz stark von deiner ästhetischen Vorstellung geprägt ist, wie das sein soll. Und dass die dann gleichzeitig auch noch so erfolgreich war, dass, also ich kann ja, guck mal, ist ja, wir nehmen ja, wenn wir jetzt hier, ganz kurz, lass mich ausreden, wenn wir hier in dem Rahmen sprechen, dann sprechen wir ja, das ist sozusagen eigene Sicht, ne, eigene Wahrnehmung, ne, und es ist auch keine Beschreibung, die dem anderen etwas zum Vorwurf machen will. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Band eigentlich außen vor ist und nur ein Mittel zum Zweck. Und das ist etwas, was sozusagen die, das fühlt sich nach wie vielen Jahren dann, also waren ja schon eine Menge, einfach nicht so toll an. Vor allen Dingen der Kontrast zu der Psycho in der Handhabung des Gestaltens der Lieder, ne, der konnte nicht größer sein. Ne?
Ja, aber das war ja nicht von Anfang an so. Jakob, da wollen wir mal, dass du das so siehst, verstehe ich ja auch. Aber das war nicht von Anfang an so. Von Anfang an war es so, dass ich glaube, mindestens Richard, dem ich das glaube ich auch express des Werbes so gesagt habe, echt sauer auf mich war, nach dem Motto, der will meine Idee nicht mal hören. Das verstehe ich total, ne?
Also, und mir hast du das auch gesagt,
ja, ich
hab das auch gehört.
Und ihr habt mich, und das, oder, das ganze Projekt, wenn ihr mich fragt, in den ersten Wochen, weil wir waren wochenlang im Studio.
Was auch nicht gut war.
Ist ja egal. Tatsache ist nur, in den ersten 2-3 Wochen ist das ganze Ding, habt ihr mich voll auflaufen lassen. Das ganze Ding total auf Grund gelaufen. Du sagst, meine Beitrag spielt kaum eine Rolle. Vergiss nicht, Jakob, normalerweise haben wir ein Stück aufgenommen. Du kamst mit 3, 4, 5 Gitarrenideen, hast die alle aufgenommen, hast daraus ein riesen Ding gebastelt und so und hast ein richtig starkes Standing in so einem Stück gehabt. Bei dieser Platte war das so, dass in den ersten 3 Wochen fast gar nichts kam. Nee, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Zu dem Stück fällt mir nichts ein. Und da waren noch keine MIDI-Geschichten, noch keine Streicher, da war noch kein, Ecki Busch war gar nicht da, bis auf bei einem Stück mal irgendwann. Christian Kummo, ein Geiger, bei 3 Stücken. Die kamen alle viel später. Dass die ersten 3 Wochen waren so, dass ich das Gefühl hatte, das geht gar nicht. Ich habe Fehler gemacht, wir hätten gar keine Platte anfangen dürfen. Das war so. Und dann habe ich vorgeschlagen, wir gehen nach Weilerswest. Weil ich dachte, vielleicht kommt man da zusammen oder so auf diese Stücke. Wir gingen nach Weilerswest. Manche musste ich auch unterwegs erst schreiben. Habt ihr noch Ideen für Songs? Nö. So, dann bin ich, weißt du, ja, bin ich ja selber schuld. Habe ich also dann irgendwie zum Beispiel Fallende Blätter, habe ich erst geschrieben, kurz bevor, weil ich fertig gekriegt, kurz bevor wir nach Weilerswest gingen. Dann waren wir in Weilerswest, glaube ich, eine Woche oder 10 Tage. Da passiert auch nichts. Das ging nicht weiter. Ein Stück wie Hoffnung, die du bringst, da haben wir wochenlang dran geknüppelt und das hat einfach nicht, kriegen das nicht hin. Und Jakob, ist das alles, was du hast? Ja. Und das verstehe ich. Also, ihr wart einfach sauer. Ihr habt mich einfach voll auf Grund laufen lassen. Soll er doch gucken, wo er bleibt.
Das Problem ist tatsächlich, dass ich glaube, bei der Romantik etwas rausgekommen ist, wo wir nie richtig hingegangen sind. Nämlich eine Form zu finden, wie wir diese Konflikte klären können. Weil das ist ja der, weißt du, du hast diese Konflikte, du hast diese Wahrnehmung, du machst die Sachen, die du machst, ja. Und die kann man sich natürlich gegenseitig immer sagen, ja, aber du hast doch das und du hast das und so weiter, löst natürlich den Konflikt nicht, ne? Sondern ja, zementiert es eigentlich nur. Ja. Und das ist ja, was die Platte gezeigt hat, dass wir nicht in der Lage waren, also auch nochmal so einen Strich zu ziehen und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich? Also, was ist der Grund? Und nicht, welche, hast du noch eine Gitarre oder du schreibst hier alle Lieder?
Ja, das Schlimmste war, dass ich das gar nicht kapiert habe. Ich habe mir nur gedacht, was ist denn los? Ich habe gedacht, also was ist denn los? Haben die eine Magen-Darm-Grippe oder was? Warum passiert hier nichts? Warum, wir machen ein Lied nach dem anderen und immer nur so, oh nö. Weißt du, was ich meine? So, ach nee, mehr habe ich nicht. Nein, ich spiele hier nur Mandoline. Du hast ja auch schon immer die Mandoline. Hast ganz viel Mandoline gespielt. Und sag ich, ich spiele hier, nee, bei dem Stück möchte ich nur Mandoline spielen. Kein Wunder, dass du das Spiel dann natürlich nicht groß rausdingst, wenn du statt einer riesen Monster-Gitarre so eine Mandoline spielst. Na klar, dann gibst du Plingi-Plongi, da weiß man ja auch nicht, wer es gemacht hat. Kann genauso gut meine Picking-Gitarre das verschmilzt. Also ich meine, ist schön. Ich finde die Platte übrigens super. Ich finde die spitze. Aber davon mal abgesehen, das war ein Riesenproblem. Die haben die ersten drei Wochen komplett verschenkt. Dann waren wir in Weilerswist, da ging es auch nicht weiter. Und dann ist tatsächlich was passiert. Dann habe ich irgendwie gedacht, und das war auch ein Fehler, ich muss das irgendwie retten. Aber die Frage ist folgende. Warum habt ihr nicht einfach gesagt, Sven, wir haben keinen Bock da drauf. Lass uns keine Platte aufnehmen. Das ist uns noch zu früh. Oder wir haben hier keinen Bock auf deinen Ego-Trip. Oder so. Hättet ihr ja machen können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jemand war, mit dem man, dass dem man das nicht hätte sagen können. Also ich bin ja nicht jemand, dass ich ein Schreckensregiment da geführt hätte oder so. Warum habt ihr das nicht gemacht?
Ich weiß von mir, dass ich es für mich persönlich als Herausforderung genommen habe. Ich wusste, dass ich Schwierigkeiten mit solchen Sachen habe und habe gedacht, das werde ich mal als Herausforderung für mich nehmen und betrachten. Und dann im weiteren Verlauf der ganzen Geschichte aber habe ich gemerkt, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich weiß heute nicht mehr genau, wieso. Es kam dann erschwerend bei mir dazu, dass ich vom Produzenten ordentlich getriezt wurde. Und ich wurde immer saurer. Ich habe einfach gemerkt, dass ich immer saurer wurde. Und das Endergebnis war, dass das ein Riesenkrampf in mir war, dass jegliche Art von Lockerheit irgendwie wegging. Und das höre ich heute auch in manchen Momenten höre ich das auf der Platte.
Also ich hatte Angst vor dir, Sven. Ich hatte Angst vor dir. Ich konnte dir das nicht sagen.
Ja, aber warum nicht? Weil, guck mal, Jakob, später, irgendwann ist ja auf den Tourneen danach, ist das dann ja erst im Propeller geflogen.
das stimmt wohl.
Weil du mit mir eine Woche lang nicht geredet hast.
Ja,
mich nicht angeguckt hast.
Oh, das
aber,
Ding, ja.
Aber was ist denn das für eine Art, miteinander umzugehen? Also, unter uns mal. Also, kann man doch lieber zu jemandem sagen, pass mal auf, Alter.
Ja, das kann man machen, wenn das was Rationelles wäre, wenn man das sozusagen analysieren und dann so machen könnte. Aber wenn man das nicht kann, sondern einfach nur das Gefühl hat und das Gefühl einen beherrscht, dann kann man es halt nicht. Dann kann man es auch nicht artikulieren, sondern ist gefangen im Grunde genommen. Das ist ja, was Angst ausmacht. Ne? Der andere wird ja auch durch dieses Nonverbale, das Nicht-Adressieren, wird er ja, wächst ja auch, ne? Weil Angst ist ja immer, füttert sich selbst, ne? In einem. Ne? Und das war einer der Gründe. Und ich bin ja nicht mehr der ich war in dieser Zeit. Insofern kann ich das auch mittlerweile differenzierter betrachten und weiß ja um meinen Eigenanteil im Sinne von, das ist, wie es mal so schön heißt, braucht zwei Hände zum Klatschen. Ne? Und das heißt, das eine ist sozusagen eine Angst, eine Projektion, und das andere ist ein Umgang damit und sich die Fähigkeit anzueignen, Sachen zu artikulieren, in die Konfrontation zu gehen. Aber das war mir zu der Zeit einfach nicht gegeben. Ich konnte nicht sagen, Sven, das... Also ich denke, vielleicht war auch sowas dabei wie die Angst, die Band ist dann nicht mehr oder man muss jetzt hier irgendwie mitmachen und hat dann nur sozusagen so diese kindliche Verweigerungshaltung, ne? mir fällt nichts ein, und so weiter.
Aber konntet ihr dann wirklich mit den Songs nichts anfangen? War das so? Oder habt ihr einfach gesagt, ich mache hier nur Dienst nach... Bei mir kam es vor wie Dienst nach Vorschrift. Fluglotsenstreik, 70er Jahre. Ne? Also wieso? Nein, die muss ich noch nicht abfertigen. Die dürfen nicht starten in Zürich. Wir müssen erst hier diese hier abfertigen. Also, dass man sozusagen einfach sagte, weil das ist für mich die interessante Frage.
Ich denke, dass der Umstand, dass man plötzlich, also so nach dem Motto, nee, deine Songs will ich nicht, war so ein Ausschluss. Ne? Also, okay, man war in so einem wichtigen künstlerischen Aspekt für die Entwicklung einer Platte nicht mehr gefragt. Und plötzlich erschienen, kamen die Lieder und man dachte, ja, okay, also das stimmt natürlich nicht, dass hier keine Gitarre drauf ist. Ich habe es gestern nochmal angeregt, muss das revidieren von ihm. Klar ist da Gitarre drauf und auch schöne Gitarren drauf und ist alles prima. Aber es ist schon so, dass ich hatte von Anfang an das Gefühl, das ist gar kein Gruppending. Und da hast du natürlich recht. Warum sagt man das nicht, wenn man das Gefühl hat? Ne? Aber das war tatsächlich auch die Angst, das fliegt auseinander.
Ja, aber
man kann nicht reden.
Ich erinnere mich aber auch noch, wir hatten ja diesen Übungsraum damals noch am Tempelhofer Flughafen. Und ich erinnere mich noch an Proben, die wir da gemacht haben. Wir haben also ganz normal als Band da gesessen und wir haben so Stücke wie Vorschlaghammer, bring den Vorschlaghammer mit und so weiter, haben wir zusammen geprobt und haben wir einstudiert. Und ich habe ja auch nicht gesagt, ich will eure Stücke überhaupt nicht machen. Ich habe ja nur gesagt, ich möchte mich nicht verpflichtet fühlen, das immer zu tun. Weißt du, was ich meine? Was aber im Grunde genommen ein total bescheuerter Ansatz war, weil ich war es ja eigentlich auch nicht. Ich hatte immer nur das Gefühl, ich sei es oder ich müsste das machen, um damit ihr auch irgendwie da euch richtig engagiert. Aber es war ja tatsächlich, also in dem Moment hieß es ja, das sind dessen Songs. Ich meine, sag mal, was ist vor? Es gibt auch andere Platten, wo von einem von euch beiden vielleicht gar kein oder nur ein Lied kam. Weißt du, was ich meine? Der anderen neun musste ich ja trotzdem machen. Muss ich ja trotzdem bringen. Also wenn einer von euch sich mal nicht so fühlte 2 Jahre lang, dann musste ich ja trotzdem die ganzen Songs liefern. Das war ja nichts Neues eigentlich hier, dass ich da ordentlich einen nach dem anderen anschleppte. Neu war, dass ich sogar auf die Dörfer gehen musste und Lieder wie Warte auf mich und Gelohner, dass ich nicht rausholen musste, die ich mit Le Soldat en Connu und mit Das Holz gemacht hatte. Weil von euch, ich hatte dann auch gefragt, habt ihr denn überhaupt keine Lieder, keine Ideen? Gar nicht? Nö. Und das war schon, das ist toll, irgendwie, es ist ja auch stark, weil das ist ja, ich verstehe das ja, ne, dass man auch sagt, ich habe 2 Möglichkeiten, ich kann jetzt hier eine riesen Konfrontation laufen lassen, oder ich kann einfach in den Schmollwinkel gehen und sagen, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Und das war Dienst nach Vorschrift. Das Problem war bloß, dass wir natürlich so eigentlich eine Platte nicht machen können.
Nee, du kannst dir
eine Platte machen. Dann nur, hättet ihr, also wenn ihr noch gesagt hättet, ey, wisst ihr was, ich fühl mich nicht so, können wir das bitte um ein halbes Jahr verschieben? Lass uns doch die Bänder beiseite legen, weil es sind Magnetbänder, werden ja nicht schlecht.
Das wäre korrekt.
Lass uns die beiseite legen und lass uns noch ein halbes Jahr warten. Und ich möchte, dass wir auch ein paar andere Songs noch haben oder so, auch die von uns kommen. Ich habe auch noch ein paar Ideen vielleicht, ja, so. Hätte man ja machen können. Da wäre ja nichts passiert. Also hätte ja niemand gesagt, nein, dann lösen wir die Band auf oder so. Aber das war aber auch nicht drin. Sondern einfach gesagt, ja, wollen wir mal sehen, was hier passiert. Ja, wollen wir mal sehen, ob das jetzt gegen die Wand fährt oder nicht. Und das ist natürlich ein schwieriger Standpunkt. Wir sind ja richtig ins schwere Gewässer gekommen. Also wir kamen dann aus Walderswist wieder, es ging immer noch nichts. Und da habe ich mich dann, ich würde es mal so nennen, unter die Kopfhörer verkrochen. Weil ich bin ja auch nicht, also ich bin ja sicher ein unsensibler Mensch, aber ganz so unsensibel dann auch nicht. Ich habe gemerkt, dass es einfach überhaupt gar nicht stimmt, ne? Und der Dave hat ihn mir gezeigt, hier Digital Performer, das war dieses Sequencer-Programm, also dieses MIDI-Programm. Und ich hatte dann die Peter Siedler-Check, so CDs mit diesen Streicher-Sounds, die waren ziemlich gut. Und habe mich einfach unter einen Kopfhörer gesetzt und während ihr da irgendwie was, egal was machtet, Dave oder du oder so einen Kram anspieltet und immer weiter daran basteltet irgendwie. Und Dave immer wieder versuchte, können wir nicht eine bessere Performance hinkriegen? Habe ich einfach nur noch an diesem Ding gesessen und immer wenn das spielte, habe ich dazu gespielt und irgendwas so. Deshalb hast du jetzt hier in den Credits Streicher und Orchesterarrangements Sven Reger. Das war nur, weil ich diesen ganzen MIDI-Kram da zusammen gebastelt habe und das konnte man sozusagen dann so ausdrucken. Ne? Und das, also das ist das, was mir dazu, ich nur sagen kann, das war eine ganz verfahrene Situation. Das war sicher zum großen Teil meine Schuld, aber ein bisschen verantwortungslos war es natürlich auch, weil wie sollte man die Platte retten?
Ja, klar, das ist, wie gesagt, es braucht 2 Hände zum Klatschen. Ja. Und die Fähigkeit, Sachen auf den Tisch zu tun und sich die Sachen anzugucken, um die es eigentlich geht. Und es geht halt nicht darum, ich möchte eigentlich nicht eure Lieder spielen oder mir fällt mit der Gitarre nichts ein, sind ja nicht die Themen.
Nee, eben, das war auch nicht so.
Das sind ja ganz andere Themen. Und diese Themen, und das sind schwierige Themen und deswegen sind die auch schwierig zu benennen. Und das hat halt gedauert, ja, bis man in der Situation selber sagen konnte, du Sven, das möchte ich jetzt nicht oder Jakob, lass mal, ist doch nicht oder so, ne? Das braucht halt, ne? Und ich denke im Rückblick auch die Band jetzt war 36, 37 Jahre im Rückblick so wie wir sprachen in der Folge davor über drei Platten, die immer zu was geführt haben, ne? Und dann die nächsten drei und so weiter. Diese ganze Entwicklung, auch wie man kommuniziert, wie man sich versteht, auch dass man was nachvollziehen kann, was einem vielleicht gegen den Strich geht, aber dass man das nachvollziehen kann und dadurch ein bisschen mehr Verständnis hat auch für den anderen in dem Moment, ne? Das hat alles gedauert. Das hat wirklich gedauert. Und insofern, da wir ja noch zusammen sind, hier einen Podcast machen und über diese Platte auch reden, habe ich auch gestern beim Hören, ne? Klar, dann kommen auch so alte Gefühle hoch und so, aber dann habe ich auch gedacht, Mann, die Band ist ja immer noch da. Wir sind immer noch zusammen. Wir haben danach ging ja nochmal wieder was von vorne los. Ja, vor allen Dingen, was dann noch erfolgreicher war als vorher und alle sehr zufrieden damit waren und sich sehr wohl gefühlt haben mit den Sachen, die danach kamen. Ja. Also insofern kann ich das, das muss man auch, man muss seinen Frieden mit sich schließen und man muss die Sachen auch irgendwie historisch einordnen können, auch in die eigene Historie, in die eigene Biografie.
Ja, ja, dazu kommt noch was anderes. Also wie gesagt, also dass diese ganzen Sachen dazu kamen, diese anderen Instrumente und so, das war wirklich erst in der zweiten Hälfte der Produktion. Bis dahin hatten wir eigentlich alle versucht, irgendwie eine Platte zu machen. Ja, und erst als ich im Grunde genommen nach Weiler's West hatte ich das aufgegeben. Ich wollte nie eine Solo-Platte machen. Ich wollte mit euch eine Platte machen. Aber wir wollten das nicht. Wenn ich eine Solo-Platte machen wollte, ich mir einfach ein paar andere Leute gesucht, wären da welche da gewesen. So ist es ja nicht. Aber ich wollte ja immer Element of Crime. Ich wollte mit euch die Platte machen. Auch wenn ich diesen Scheiß gesagt habe mit den Songs. Aber wie gesagt, der eigentlich auch bei euch einen falschen Hals kam. Weil ich habe es zum Teil so gemeint, aber zum Teil auch nicht. Weil ich habe nicht der Meinung, ich würde ja niemals sagen, also mein, überleg mal, man würde ja niemals einen Song wie Draußen unterm Fenster oder Alten Resten eine Chance oder Wieder ein Tag oder Elbe 1, Songs, die von euch kamen oder die Ideen von euch kamen, würde man ja niemals von der Bettkante schubsen. Ich war einfach nur überfordert und deswegen, ich kann jetzt mich nicht auch noch mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigen. Und das war ein Fehler. Die Alternative wäre gewesen, keine Platte zu machen. Ob das der Band... Also was dann aus der Band geworden wäre, ich weiß es nicht. Ich glaube letztendlich, wir mussten so eine Platte machen.
Das ist, was ich gerade meinte. Wir mussten so eine Platte machen. Und die hat ja zwei Effekte gehabt. Die hat das schönes Denglisch, ein Setting sozusagen hergestellt, eine Haltung für die Platten danach. Und sie hat uns ins Weihnachtsgeschäft gebracht. Das ist, glaube ich, die erste Platte, die November-Veröffentlichung.
Nee, wir hatten schon vorher welche, aber die haben immer nicht funktioniert.
Ja, aber das hat dann zum ersten Mal funktioniert. Sind dann auch jahrelang im Weihnachtsgeschäft geblieben. Und und sie hat auch nochmal gezeigt, was wir vielleicht, wie wir es weiter handhaben wollen und vor allen Dingen, was wir vielleicht auch nicht mehr wollen.
Naja, ich meine, ich glaube, dass tatsächlich ich auch einfach bestimmte Sachen gar nicht richtig begriffen habe. Was ich so nicht begriffen habe, war, dass ich, so schön ich die Psycho fand und auch die schönen Rosen, so klar war mir aber auch, dass ich keinen Bock mehr habe, so eine Platte normal zu machen. Und nicht deshalb, weil die Platte jetzt schlecht ist oder so, sondern weil diese Platten die haben für mich von der Band kein Bild mehr ergeben. Und das war sowas, wo dass man gesagt, wir machen auch Musik und das ist auch toll, aber das ist mir wie so ein Projekt. Aber man kann nicht sagen, wofür die Band wirklich steht. Das sind, wie gesagt, die schönen Rosen, wenn ich die Songs höre, jeder Schuss ein Treffer. Wirklich ganz tolle Songs. Die Platte als Ganzes ist auch nicht völlig zerfasert oder so. Aber wofür steht diese Band? Und jetzt kommt diese Platte. Und vielleicht liegt es gar nicht an der Musik, aber diese Platte heißt Romantik. Die heißt eben nicht Psycho, die heißt Romantik. Und ich glaube, das war einfach so ein Statement, was einfach längst mal überfällig war. Egal, ob man das jetzt so gesehen hat oder was man damit gemeint hat. Die heißt ja eigentlich Romantik, weil Alke Warmos das immer gesagt hatte.
Wer macht heute mit wem?
Ne? Der Tourmanager, wer mit wem jetzt ein Doppelzimmer nimmt, der macht heute mit wem Romantik. Und ich habe dann irgendwann auf der Bühne angefangen, so Romantik zu rufen und die Arme hochzureißen, wie die Raver. Weil ich dachte, das ist irgendwie auch lustig, mal so einen unernsten Scheiß zu machen, weil das immer so ernst wurde bei den Elements, so weihevoll bei den Gigs, weißt du? Das war so das Romantik-Ding auch so ein bisschen ironisiert, aber im Grunde genommen war das ein Statement, das Image der Band betreffend, nämlich das ist die Band, die romantischen Lieder macht. Und das war eigentlich seit der Try to be Man, also seit der Basically Sad so, aber das haben wir immer auch geleugnet. Wir haben immer versucht, dagegen anzugehen auf eine Weise, die was Zwanghaftes hat. Man kann dagegen angehen, weil einem das zu kitschig wird oder ist mir jetzt zu blöd oder eine andere Art von Romantik finden, aber dass man das macht, eigentlich nur, weil man nicht in der Wiener Straße im Madonna von den Hardcore-Rockern blöd angemacht werden will, was man für einen Schlager-Weichei sei. Das ist kein guter Grund als Künstler. Ja, und das war aber immer unser Problem. Und hier, ich weiß nicht mehr, wie wir auf Romantik kamen. Ihr habt sicher damit nichts mehr zu tun gehabt, weil ihr war total sauer einfach nur. Ich musste ja auch noch zu Petra Husemann den Gang nach Canossa antreten und Nachschlag im Budget verlangen.
Ja, aber das.
Ja, weil geschah mir ja auch irgendwie recht. Wobei das war jetzt auch nicht ungewöhnlich, weil mit denen hatte sowieso ich eigentlich immer nur allein zu tun, ja. Aber das stimmt, wir waren da überhaupt nicht zusammen bei dieser Platte. So, also im Spirit oder so. Aber komischerweise, wenn man sich anguckt, was wir danach gemacht haben, wo wir ja super drauf waren und so und gute Platten und super Erfolge, dass die Grundlage ist hier bei vielen Dingen gelegt. Nicht in der Performance, nicht im Gefühl, das wir hatten, auch nicht, viele Sachen fehlen mir hier total. Also ich finde auch, das ist so, wie wenn man so ein paar Spitzen abgeschnitten hat und denkt, was ist das jetzt für eine, na so, das ist alles ein bisschen, aber gleichzeitig muss ich sagen, du hast dein Instrumentarium erweitert, Jakob. Du hast also plötzlich auch Mandoline gespielt, ne? Und nicht immer nur E-Gitarre, sondern auch Mandoline. Du hast auch so ein Casio-Keyboard gespielt, zum Beispiel. Du hast dich auch da irgendwie reingemacht. Bei dir war es zum Beispiel so, dass du auch beim Schlagzeug, einerseits ist das relativ kräftiges Schlagzeug fast immer, aber auch irgendwie so, also ich finde nicht, dass das nicht nach Element of Crime klingt oder so, gar nicht. Ich finde auch nicht, dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich das, mein Problem ist bloß, dass ich einfach weiß, wie schwierig das war, das alles so hinzukriegen. Aber ich glaube, das Entscheidende war das Statement, dass man sagt, Romantik.
Ja, das kann gut sein, ne? Also deutlicher kann man es ja kaum sagen.
Ja. Ja, und also wie gesagt, das war heikel. Christian hat da total drunter gelitten. Der Bassist, muss man auch mal sagen, wir sind nicht immer so drin. Der kam überhaupt nicht mehr klar. Der war ganz traurig irgendwie und ist auch relativ bald danach, 2 Jahre danach ausgestiegen aus der Band von sich aus. Das war ihm alles too much.
Ja, das ist auch schwer, wenn du neu in eine Band kommst und die gibt's schon wirklich lange mit der ganzen Historie. Du weißt ja, die Grabenkämpfe, die Linie, wo laufen die denn da lang? Das weißt du ja gar nicht. Und du kannst dich im Grunde auch nicht richtig positionieren in so einem Ganzen.
Ja. Und gleichzeitig gab es keinen richtigen Konflikt. Es gab keinen richtigen Streit. Es wurde nichts gesagt.
Mhm.
Und das kam dann erst bei den Tourneen. Wir hatten danach ja 2 relativ kurz aufeinander folgende Tourneen. Die im Januar und die im März, ne?
Das war eine echte Scheiße.
Ja, ist halt so, wie es ist. Und im März, dann sind wir im Wald- und Golfhotel Bochum total aneinander geraten. Und T.S. Ullmann, Tom, der war damals vorgekommen. T.S. Ullmann stand mit offenem Mund daneben. Da war ich nur mitgekommen, um noch einen mitzutrinken im Hotel. Die waren irgendwo anders untergebracht. Und der stand mit offenem Mund daneben, wie wir uns da voll angeschrien haben. Das war schon geil, ja. Und da kam das eigentlich erst alles richtig raus. Dass du der Meinung warst, was ich ja verstehe, wenn ich das dann rückblickend sage, aha, geht dann so ein Licht auf, natürlich, klar, so kann man ja alles, was ich gemacht habe, auch interpretieren. Dass ich der Meinung sei, dadurch, dass ich jetzt Literatur mache, bin ich hier der Einzige, der was zu sagen hat und will mich sowieso eigentlich von der Band verabsentieren. Ne, so. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu sehen. Dass ich das eigentlich, also von den besten Absichten kommen ja oft die schlimmsten Taten, dass ich eigentlich das ganze Ding nur machen wollte, um ein klares Statement zu haben, dass die Band eben nicht am Arsch ist und dass die Band nicht irgendwie nichts tut oder so, sondern das, um gleich klar zu machen, dass das irgendwie, ne, so weitergeht. Und auch, um dafür zu sorgen, dass ihr auch Geld verdient. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten 2000 nichts gemacht. So reich waren wir damals nicht. Die Psyche hat nicht viel eingebracht. Und wovon hättet ihr denn 2001, 2002 gelebt? Das war ja damals noch durchaus so ein bisschen, ne, ein Jahr aussetzen konnte man schon, aber viel länger.
Ich habe auch eine Phase lang gedacht, das war's jetzt. Also während der Aufnahmen. Ich habe gedacht, danach geht's zu Ende, der Vorhang geht zu. Ich spüre es schon. Also wie ich am Anfang sagte, ich habe selber eine persönliche schwierige Zeit gehabt und war nicht in der Lage, Sachen wirklich objektiv zu betrachten. Und ich habe mich immer mehr in so eine Ecke reingedrängt gefühlt, wo ich auch dachte, jetzt erlebst du offenen Auges ein ganz fieses Ende einer ganz tollen Band mit, so ein Gefühl. Und wir waren einfach, wie du sagst, wir waren überhaupt nicht, vielleicht am wenigsten von der ganzen Zeit, in der wir zusammen Musik machen, waren wir irgendwie miteinander, beieinander, zusammen irgendwie. Es war ziemlich schräg, fand ich auch.
So, schneiden wir die Pause nachher raus, oder?
Nein, die schneiden wir. Die Pausen laufen. Also, das ist ja das Gute. Beim Radio schlägt dann so ein Notprogramm zu. Ne? Wenn länger als so und so viele Sekunden Pause schlägt, so ein Notprogramm. So, doing, fröhliche Schlagerparade oder was. Einfach nur, um das zu überbrücken. Ne? Das haben wir ja beim Podcast nicht. Vielleicht sollten wir kurz dann doch mal drüber reden. Also, wie gesagt, ich habe beim zweiten Hälfte angefangen, mich mit diesen ganzen Geigenkram zu beschäftigen, weil ich irgendwie das auch dekorieren wollte und der Meinung war, dass es sonst zu dünn ist, weil da nicht viel kam. Es gab Stücke, da kam fast nichts. Dann haben wir ein paar von diesen Sachen eben mit drei Streichern gemacht, ohne Cello übrigens. Ja, es ist ein bisschen selten, aber es war sehr, die Streicher sind so eigentlich, dass sie einer potenziellen Gitarre oder so oder auch Percussion nicht im Weg sind. Ne, die sind bloß dann nicht gekommen. Dann gab's noch eine Menge Keyboards, eine Menge Hammond-Orgel. Aber ich finde nicht, dass die Platte zum Beispiel überproduziert wirkt. Und ich finde auch, was wir hier nicht haben, ist dieses sich gegenseitig totschlagen der Sounds, wie an einem Sonntag im April. Was wir aber haben, was schon allein dadurch nicht der Fall ist, weil wir, also, wie gesagt, eigentlich die grundsätzliche Four-Piece-Band, also dieses vierköpfige Band-Ding, nicht sehr stark entwickelt haben. Nee, ne?
Haben wir nicht.
Und das ist komisch, weil wir haben das die Sachen vorher geprobt. Und das Komische daran ist, diese Platte hat 10 Lieder, von denen 7 heute noch gespielt werden live.
Ja.
Es gibt also ganz easy live so 4-, 5-, 6-köpfige Bands-Versionen von diesen Stücken. Überhaupt kein Problem. Vorschlaghammer, das habe ich da dann mit diesem Keyboard gemacht. Das hat man später einfach mit der Gitarre gemacht und so war alles easy, ja. Und übrigens starkes Solo auf Vorschlaghammer. Habe ich lange nicht gehört, dass dieses Solo, wie es da ist. So ein richtig ganz fieses Twang, so ein Italo-Western-Solo irgendwie, was da so reinsehe ich.
Das, ja, also da sind schon Sachen dabei und so, das ist es nicht. Aber es ist natürlich, das ist die Platte, die am stärksten, finde ich, emotional eingefärbt ist, muss ich echt sagen. Also da, weil das halt auch so ein, wie Richard ja auch eben sagte, das war auch so ein Moment, wo man dachte, naja, will man eigentlich so noch weitermachen? Und gar nicht auf der Basis von, ich weiß, was hier fehlt, wir müssen mal reden, sondern einfach nur auf der Basis von Gefühlen, die so auch überwältigend waren, ja, in dem Unwohlsein.
Ja, wollte der denn nach den Tourneen aussteigen, die da gebucht waren?
Nee,
weil ich wollte das ja damals, ne? Ich wollte ja aussteigen bei der dritten Platte, bei der Freedom, Love and Happiness. Da war es für mich klar nach der Studioproduktion.
Naja, was ganz gut war, ist, wir hatten ja ein Treffen zu dritt, ne? Im Prater. Und du, also Richard und ich und du. Und das war so eine Art Aussprache. Und man hat sich zwar nicht wirklich ausgesprochen, aber was man zumindest gemacht hat danach, ist, dass irgendwie klar war, dass man weitermachen will.
War das aber nach den Tourneen, ne?
Das muss nach den Tourneen
gehen. Ja, weil der Prater macht ja erst Ostern auf oder so.
Ja, das war sogar einige Zeit
später. Ja, und da waren wir ja mit den Tourneen schon durch.
Ja. Ja, und das war dann, und da ging es dann auch so wie, so, und ich glaube, es kam ja dann auch, es war, glaube ich, aber dann noch ein Stückchen später, das kriege ich vielleicht nicht mehr ganz zusammen, als Christian dann ausstieg, ne, dass man das dann auch nochmal klar war, wie formiert man jetzt das Ganze. Das war aber dann schon ein nächster Schritt. Ne. Aber wie gesagt, es gab eine Art Aussprache im Prater und dann dachte man, ja, so, okay, komm, das schwamm drüber, jetzt fangen wir nochmal an, jetzt gucken wir nochmal.
Ja, ich glaube, zu der Aussprache kam es auch deshalb, weil eben das alles an die Wand knallte auf der Tournee, ne, weil es da so aneinander
rasselt. Das war das erste Mal, dass eine Tournee nicht den gegenteiligen Effekt hatte von, sagen wir mal, Turbulenzen in der Produktion. Nämlich, dass man auf der Tournee spielt und sagte, ach komm, geile Band, super Songs, weiter geht's oder so, ne?
Naja, die Tournee, nee, das kann man nicht sagen, weil die Tournee war der Sonntag im April war auch so. Die war ganz schlimm. Was sind das?
Ja, aber da haben wir, da
böse
haben wir,
mit
stimmt, aber da haben wir die
Veto
da,
und
der, ja, das war aber so extern, wenn man, also es war zwar intern, aber letztendlich auf eine Art auch extern, ne? Also man konnte das genauer benennen und man konnte auch Abhilfe schaffen. Während bei der Romantik, das waren ja letztendlich wir drei. Und dass wir so aneinander geraten sind, das hätte im Grunde genommen das Ende der Band bedeutet. Das war aber der am Sonntag im April halt nicht. Das ist nicht das Ende der Band gewesen, das wussten wir auch.
Ja, ja, wussten wir das?
Ja.
Ganz ehrlich?
Ja, das wusste ich. Also ich erinnere mich am Sonntag im April, dass du während der Tour ins Hotelzimmer, wir alle drei, und dann hast du gesagt, Leute, ich kann nicht mehr nach der Tour, sage ich denen, die müssen gehen, das geht nicht mehr. Und wir haben gesagt, ja. Und das war auch wie eine Erleichterung, weil wir ja alle gespürt haben, das funktioniert nicht mehr zusammen so. Und das konnten wir in der Form gar nicht klären, weil das, wie gesagt, da...
Gut, hier ist klar, wir waren ja eh die Kernbesetzung.
Ja, genau.
Dass hier bei drei Leuten reicht es dann auch mal. Wenn dann noch einer geht, dann war es ja, auch
und da musste man, da ging es nur, dass man sich irgendwie, dass man...
Ich kann ja nicht immer einen rausschmeißen. Ja.
Nee.
Ja, Ecki Busch, ganz einsam da. Bei Warte auf mich hat er Akkordeon gespielt, ne? Ganz allein. Das einzige Stück, wo er nochmal reingeholt wurde. Ja, so ein bisschen wie auf der Ecki Busch auf der Strafbank. Ja.
Tolles Akkordeon sogar.
Ja, ein sehr schönes Akkordeon.
Hammer.
Warte auf mich übrigens, keine sehr gute Version auf der Platte. Lass uns mal die Platte durchgehen, komm. Auch wenn es weh tut, wir sind ja jetzt da, wo es weh tut, ja. Also, aber ich finde ja die Platte super, ehrlich gesagt, aber da bin ich wahrscheinlich auch heute noch der Einzige. Die Hoffnung, die du bringst.
Nein, gut. Ich habe heute auch nichts mehr gegen diese, ich habe die Jahre lang jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich nicht gehört. Ja. Bis ich vor 2-3 Wochen hat mir eine gute Freundin gesagt, sag mal, ich habe hier einen Song entdeckt, Fallende Blätter. Das ist ja von euch. Das ist ja der Wahr. Ich wusste ja gar nicht. Na, das ist ja eine tolle Platte. Und daraufhin habe ich mir, also vor ein paar Wochen, habe ich mir heimlich sozusagen die Romantik mal vorgenommen und habe mir die angehört. Und es gibt Momente, wo ich sage, ich höre so eine leichte Hüftschwäche oder so eine leichte Steifigkeit. Aber es sind genauso gut Lieder drauf, die für mich also All-Time-Hits sind, die ich total toll finde. Aber Das konnte ich damals so nicht empfinden. Überhaupt nicht.
Haben wir hier mit Klick teilweise gespielt?
Weil es völlig auseinanderbrach. Also die Hoffnung, die du bringst, war das würde ich glaube, wir haben uns noch nie beim Stück so gequält wie bei diesem, obwohl das simpelste Umdatterbum.
Weil wir haben uns auch.
Ich meine, bitte, ja.
Aber wir haben uns auch gequält in der Wiederaufnahme vor ein paar Jahren.
Ja.
In dem Versuch,
wir können es nicht spielen.
Aber ich habe mir auch gestern beim Hören dachte ich, warum können wir das nicht spielen?
Es gibt ein Problem auch hier wieder, was ich eben auch erst dann in den Jahren darauf mir dann einfach mal zu Herzen genommen habe. In der Lage zu singen gegen so einen lauten Track ist scheiße live. Ganz tief. Einfach, kannst du vergessen. Oh. Wenn du das dann leise spielst, die Hoffnung, die du bringst, leise spielst, dann funktioniert das nicht richtig. Und so ist es, glaube ich, das. Sonst hätten wir das schon mal hingekriegt, glaube ich. Also das hätten wir mittlerweile auch.
Also ich habe immer das Gefühl, das Ding kriegt den Arsch nicht hoch. Also erste Strophe super, dann kommt der B-Teil, alles super, Arrangement toll. Mhm. Und dann kommt der zweite Teil, der dritte und du denkst schon so, oh, wo sind wir denn? Oh, erste Strophe noch. Ja, ja. Na, da ist ja noch einiges vor dir. Ja, ja. Und wenn das immer das Zeichen...
Nein, ich finde es, also als Aufnahme finde ich super. Ich höre das gerne. Also ich mag so Musik, aber man merkt irgendwie, das ist mit Klick eingespielt und so. Es war so ein bisschen wie Edwin Collins hier, Never Met a Girl Like You Again, so ein bisschen von der Anmutung her. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee, diese Art von eigentlich 60s. 60s
absolut
Song, Twist, so, ne? so ein 60s Twist, aber das hat nicht es war, wir haben uns sehr schwer getan und das Stück haben wir live dann auch nie wieder hingekriegt. Es regnet und wann kommt der Wind, sind die drei Stücke, die wir eigentlich nie wieder gespielt haben, aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich. Bei dem liegt es wirklich daran, dass wir es, wie du sagst, nicht hingekriegt haben, aber ich glaube, es liegt auch daran, ich kann das live nicht singen. Also so laut, also im Mix, wie das da ist, das funktioniert nicht. Das ist nicht live nicht glaubhaft. Da müsste man leiser spielen und das würde dem Stück nicht gut tun. Wir haben es versucht mit leichteren Sticks und so, mit Besen auch schon mal und so. Und dann war es irgendwie so, weil das ist ja eigentlich so eine Musik, die richtig ballern muss, weißt du, so vom Groove her, glaube ich, oder?
Ja, das ist ein Twist, das ist ein 60s-Ding für mich. Ja. Da habe ich als erstes gestern gedacht, warum? Ich habe mich auch gestern gefragt, warum hat man sich damit so quälen müssen? Und ich habe sofort gedacht, ich würde es gerne nochmal versuchen.
Aber das ist einfach für mich, ist die Stimmlage ein bisschen zu tief. Es gibt Leute, Sänger, die können das besser. So richtig Bariton bin ich dann auch nicht. Also, weißt du? Nicht, dass ich jetzt eine Heldentenor sei, aber so weit geht's dann nicht, ne? Egal, Narzissen und Kakteen.
Ganz schönes Stück.
Das, ja, finde ich, ist ein Hammerstück, ehrlich gesagt. Also das auch, dieses Solo zum Beispiel, von der, also muss man auch sagen, da performt die Band auch auf der Platte, also so wie man es von ihr erwarten würde. Also alle vier oder alle fünf, die wir damals waren. Das ist schon geil.
So wie so ein ganz langsamer Funk-Musik.
Ja. Ja.
Nee, also dieses Bee Gees können sowas ja, machen, solche Bands, ja, gar nicht Funk, aber hat so diese angefunkte Art, ne, auch die das Synkopierte vom Schlagzeug, ne, immer diese kleinen Zwischendinger und wie alles so und dann so Crooner-mäßig mit dem Gesang so drüber. Ne? Mhm. Schönes Stück, ja.
Gut, seit der Himmel, soll man sagen, was es ist. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Stück bei den Leuten. Ne? Ist ein großer Hit bei den Element of Crime-Leuten. Die wird oft auch gewünscht oder gefragt, wollen wir das mal wieder spielen? Manchmal spielen wir es live.
Und gerne auch live noch gespielt heute.
Gerne noch live gespielt, ja. Das ist schon ein gutes Stück. Das war damals so ein typisches Beispiel dafür. Wir hatten halt dann dieses Babelsberger Filmorchester, weil ich dieses Arrangement für Fallende Blätter gemacht habe. Und da hat man einfach da nur die Streicher genommen und nochmal hinten reingesetzt. Einfach, um es ein bisschen anzureichern. Das war ein bisschen alles so von dem, was wir eigentlich, also war viel Trockenbrot so bei den Basic Tracks noch. Und das war eben das schade. Da war nicht so viel zu machen. Aber das hat dem Stück nicht geschadet. Der Theo spielt das heute, glaube ich, auf dem Saxophon, ne? Diese aufsteigende Melodie. Und der Como hat das vorher auf der Geige gespielt, oder als er noch live dabei war. Alle 4 Minuten. Auch ein Alltime Classic, oder? Schwierig zu spielen, ein bisschen. Oh, muss man sich die ganzen Teile merken und so, ja?
Ja, diese repetitive Gitarrenfigur ist auch nicht ohne, muss ich sagen. Und überhaupt dieses, das ist ja ein Stück, was aus so unterschiedlichen Rhythmus-Pattern eigentlich besteht, ja, ne? Wo die alle so geschichtet sind. Und das dann irgendwie locker zu spielen, ja.
Aber ein Wunder, dass wir es hingekriegt haben, weil zum Beispiel das Schlagzeug ist echt seltsam, ne? Und das spielst du ja auch live, so, ne?
Velvet eigentlich.
Ja, genau. Ne? Ja. Das ist schon geil, ja. Und auch das ist ein Stück, wo ich beim Gesang ein bisschen zu tief bin. Deshalb, aber da kann man das kompensieren, indem man leiser spielt live. Ja. Die Band einfach sich ein bisschen leiser spielt und dadurch der Gesang also auf eine natürliche Weise durchdringt, ne? Das ist der Unterschied zu Hoffnung, die du bringst und da man das auch funktioniert. Dasselbe gilt übrigens auch für Warte auf mich, was ich jetzt gerade vergessen habe. Warte auf mich war dieses Lied, was ich mit das Holz damals gemacht hatte. Dieser Band, die hatte nur 2 Geigen und ein Schlagzeug. Und die hatten da so Lieder auch gemacht. Und da habe ich ein Lied mit ihnen geschrieben. Und das war eben Warte auf mich. Und das haben wir ja auch nochmal gemacht. Und da ist es auch so, da singe ich auch sehr tief. Aber man kann das haben wir neulich mal gemacht. Ne? Kann man es live spielen, sodass man es wahnsinnig leise spielt. Ja, und dann ist das sehr stark.
Ne? Genau, ich finde die Live-Version, muss ich auch sagen, ist so irgendwie... Das hätte die Version auf der Platte gut sein können. Das wäre es ein ganz klassisches Elementstück gewesen mit allem. Und live hat das, also jetzt ist ein bisschen doof für die Hörer, weil das nun mal nicht auf der Platte ist. Aber live haben wir eigentlich die Sachen rausgeholt, die Band ausmachen, ne? Ja. Wie man es spielt. Ja.
Wobei was natürlich hier auch seinen Charme hat, aber was mit der Band sonst so also selten ist, ist diese wühlende Hammond-Orgel. Ne?
Oh, diese rauchige Orgel. Ja, toll. Die macht unheimlich viel von der ganzen Atmosphäre aus.
Super laut.
Tolle Stimmung.
Und da passt auch diese starke Gitarre. Die passt da auch sehr gut rein. Ne? Ja, und Fallende Blätter eigentlich schon. Also sehr, das ist ja wirklich ein Orchesterstück eigentlich. Ne? Also so, wie es da ist. Was wir aber live auch ohne Orchester einfach mal locker spielen können. Ne? Oft genug gemacht.
Ja. Na? Aber erinnere ich mich auch bei den Proben. Das hat auch echt gedauert, ne? Bis wir das zu so einer Form gebracht haben. Dass es diese Dynamik hat, ne? Dass es in der Strophe entspannt bleibt und rollt und sich wirklich dann so.
Ja, aber das hat ja auch keine richtige Rhythmusgitarre. Also ich spiele ja bei den meisten Stücken keine Rhythmusgitarre. Sondern was wir haben, ist eben diese doch sehr sparsame Gitarre von dir, was aber live funktioniert. Wenn man das dann so super sparsam auch macht, dann kann man sich den Rest sozusagen dazu denken, ne? Ist ganz gut. Und im Refrain geht's dann so auf, weil dann plötzlich alle so richtig spielen. Also man hat einen sehr großen, was der Element of Crime ist, einen sehr großen Lautstärke-Kontrast zwischen Strophe und Refrain, ne? Und dann gut, diese Bläsersachen ist natürlich auch gut. Das kann man gut machen, wenn man 2 Bläser hat, wie jetzt mit dem Theo, kann man es natürlich gut bringen, ne? Bring den Vorschlag einmal mit, ist ja die perfekte Zugabe eigentlich beim Element of Crime Programm, oder? Wenn man hinten draußen nochmal so ein flottes Stück braucht, spielt man, bringt den Vorschlaghammer mit und dann fliegen alle Löcher aus dem Käse, oder?
Super Knaller. Ich habe neulich.
Zweite, dritte Zugabe, sowas.
Ich habe neulich einen Metalhead kennengelernt, der sagte, das wäre ein super Song. Ein total tätowierter, langhaariger Typ mit jede Menge Blech im Gesicht. Ja, das ist aber ein super Song, das ist euer bester Song, glaube ich.
Naja, vor allen Dingen ist es der, ich finde, dass der Text halt bei Bring den Vorschlaghammer.
Absolut.
Der bringt im Grunde genommen eine Haltung, die sich bei deinen Texten ja durch alle Lieder zieht, da bringt er das im Grunde genommen in Bezug auf so das Materielle, der Umgang mit dem Materiellen. Ne? Und das, und da sind ja alle, vor allem sind ganz wunderschöne 16- und 17er-Jahre-Sachen drin. Griechenland, ja. Dieses ganze Zeug irgendwie, Regale, also alles, was jeder eigentlich kennt, entweder aus der eigenen Familie oder selber auch, weil er die Sachen in der Wohnung stehen hat. Ne? Und wie das, man muss auch sagen, sehr liebevoll letztendlich, ne? Wie da gesagt wird, hallo Leute.
Ne? Also textlich muss ich sagen, also ist diese Platte, also wenn man das, weil du hast die Sonntag im April an ins Spiel gebracht, ja. Als auch eine Platte mit der so Schwertung oder problematisch. Textlich und vom Songwriting her ist die Platte ja. Echt gut.
Also auch alle
kann
vier,
man echt nicht meckern.
Alle vier Minuten ist ein ganz toller Text. Also ja. die Idee einfach, dass es also diese Bahn, die oben wie unten, aber weder das eine noch der andere, dieser ja, Zwitterding, also als so ein Dreh- und Angelpunkt auch immer wieder, ne? Also das sind so Bilder, die sind so stark.
Ja, auch das was da auch wieder mal kommt, ist das, was ich schon bei Jung und Schön gemacht habe, bei der Psycho war das, glaube ich, Jung und Schön, oder?
Mhm.
Ja, dass man auch mal konkret in den Ort geht, an dem das spielt. Das ist, war eigentlich eine neue Errungenschaft. Das haben wir noch vergessen, dass man einfach sagt, okay, wir sind eine Band aus Berlin, warum dass ich auch mal ruhig, also das kann vorkommen, muss nicht. Wir sind jetzt nicht hier, ich habe noch einen Koffer in Berlin-Typen, das sind wir ja nicht, aber dass man also nicht immer so tun muss, als wenn das alles überall sein würde. Nein, hier geht es halt um die Linie 1 oder, wenn man so will, auch die Linie 2, die halt kurz vor Schöneberg dann in den Untergrund fährt, in den Abgrund fährt und dass man da eben dann so sitzt und irgendwie noch ein Bier trinkt und so weiter. Also diese ganze Geschichte und die letzten warmen Tage in Berlin, das ist schon stark. Und Jung und Schön war ja auch sowas. Ne? Mhm. Taumeln durch die Straßen, so als wären wir jung und schön und so. Warm sind die Nächte in Berlin, genau. Ja. Also das war für mich eine neue Errungenschaft und das habe ich auch ganz gern gemacht. Ich mag das, wenn die Sachen auch einen konkreten Ort haben bei den Liedern manchmal. Muss nicht immer sein, aber manchmal ist es ganz schön.
Ich habe manchmal sonntagsabends bei der Christiansen-Talkshow im Fernsehen an dieses Lied gedacht, und zwar an die Zeile: Ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Yeah. Das fiel mir öfter bei Sabine Christiansen ein.
Ja, gut, das ist das Tolle bei Songs. Man kann einfach so mal so ein paar Sprüche raushauen. Und das, solange sie gut klingen, ist alles in Ordnung. Ne? Wollen wir nicht weiter zu hinterfragen. Gelohnt hat es sich nicht. Ja, wie gesagt, ist ein Song, den hatte ich für Les Soldats Inconnus mal geschrieben. Eigentlich ein Spin-off von der Harmonik her, ein Spin-off von dem Lied von der Sonntag im April, ganz leicht. Ich hatte damals, als wir die Sonntag im April machten, hatte ich gerade das Lied ganz leicht gemacht und dann hatten die mich gefragt, ob ich nicht ein Lied für sie hätte und habe das selber nochmal gemacht, aber eben im Viervierteltakt statt im Dreivierteltakt. Und dieselbe ähnliche Harmonik. Hat sich natürlich dann ein bisschen verändert, wie es immer ist, so dass man es auch, wenn ich es nicht erzählen würde, kein Mensch merken würde. Aber das ist eigentlich ein relativ, das ist aus der Zeit noch gewesen, das Lied. Auch das wieder so ein Querverweis, ja. Was du meintest, Jakob. Übrigens, der Christian Dolezal hat uns ja schwer ermahnt. Ich hoffe, er hört die nächste, schwer ermahnt, dass wir gegen die Sonntag im April nichts mehr sagen dürfen, sonst haut er uns.
Ich habe ihm zwei Tipps gegeben. Entweder er müsste die Folge auslassen oder er müsste ganz, ganz stark sein.
Ganz stark sein.
Und dann hat er mir zurückgeschrieben, er wäre gram gebeugt.
Wir haben auch noch eine andere Leserzuschrift bekommen, eine Hörerzuschrift bekommen, da ging es um Sperr mich ein, wie es denn sein könnte, dass wir dieses Stück so dissen und so schlecht machen. Genau. Das kann.
Ja. Das habe ich schon geahnt. Weil klar, das ist auch zu Recht so, weil letztendlich sind wir auch nur Interpreten unserer eigenen Geschichte.
Wir hören uns das ja auch nur an und sagen dann, das gefällt uns, das gefällt uns
genau.
Nicht. Ja,
wir was sollen wir machen? Sind auch nur Kinder der Umstände. Ja, dann es regnet.
Ja, nur ganz kurz, gelohnt hat es sich nicht. Ja. Ne? Ein tolles Stück, was vor allen Dingen auch also live auch eine ganz spezifische Atmosphäre hat. Ein bisschen auch wie Warte auf mich, ne? Ja. So ein treibender Rhythmus, repetitiv, es läuft so rund, dann nach einer zweiten Strophe geht es dann so auf, dann kommt dieser Trompetenteil, ist auch sehr schön, die Trompete setzt ja etwas früher ein, dadurch hat man das Gefühl, dass das Taktmuster verschiebt sich, für die Nerds jetzt ganz kurz mal, aber und dann letztendlich ist es aber doch, sind 16, ne? Also bis hinten raus, das ist auch ein ganz toller kleiner Kniff.
Das Mundharmonika-Solo, ne?
Am Ende,
Weltklasse.
Ne? Das ist, stimmt.
Weltklasse
Mundharmonika. Das ist ja gar nicht Trompete. Das auf der Platte ist ja die Mundharmonika.
Da spiele ich einmal die Trompete.
Das ist die Mundharmonika.
Das ist die Mundharmonika.
Ich aber nur das habe ich jetzt auch in diesem Moment nicht sagen können, weil fällt mir jetzt ein, ich habe dann später, weil Richard ja live die Mundharmonika nicht spielen kann, das lernen müssen. dass er da spielt, genau. Auf der Trompete zu spielen. Und ja, da musste ich ja auch erstmal lernen, da einzusteigen, wo du einsteigst.
Ja, genau.
Aber also, das spiele ich Richard, sehr gerne. Das ist eine Richard, ganz tolle Melodie, die ist spitze.
Richard, die Credits für dich, weil das ist wirklich sehr ungewöhnlich, der Einsatz.
Ja, auch hier großes Ding auf deiner Seite, die Mandoline hier bei Gelohnt lässt sich nicht, spielt eine große Rolle, ne, im Sound. Das ganze Soundbild ist dieses verzahnte Mandolinending. Aber wie gesagt, also wenn das deshalb zum Beispiel dann auch untypisch wieder ist, wenn die Mandoline zu Ungunsten eines anderen Instruments gespielt wird, ist klar, dann fehlt einem die E-Gitarre, ne? Wo ist die dann so hin? Die ist sehr schüchtern, die ist ein bisschen schüchtern unterwegs, aber das ist so, dass der E-Gitarren, es gibt Stücke, wo E-Gitarre prominent ist, aber dieses durchgehende, den Sound prägende Ding ist nicht da, ne? Es regnet.
Das waren so viele Akkorde. Also heute mache ich ja selber mit Sachen mit so vielen Akkorden, vor allem auch Harmoniewechsel. Aber ich war ehrlich gesagt überfordert.
Stiftung Warentest, aber hast du gut gemacht. Immer so dieses Wieb-Gitarre.
Ja, das habe ich halt dann von letztens, dieses Dave-Ding, ne, dass der mal guckt, wie verbindet man den einen Akkord mit dem nächsten, indem man den, bevor es überspringt, auf die nächste Eins einen Ton spielt und dann zum nächsten Akkord führt mit dem Ton. Ne? Ja. Und das war dann eigentlich ein sehr schönes Stück, ganz tolles Stück. Also auch diese, das ist also hat ein bisschen, ist also im positiven Sinne Liedermacher, ne? Degenhardt, ne? Diese Art von Begleitung, dieses, dass im Grunde genommen die Gitarre dem Gesang folgt und nicht umgekehrt.
Ja,
ein bisschen wie wenn es dunkel und
kalt wird in Berlin.
Und dunkel und kalt wird in Berlin.
Es hat auch sowas Chansonesques ein bisschen, ne, dadurch auch durch diese Harmonik und so. Aber ich finde es auch hübsch, aber wir haben es auch live nicht spielen können. Hat live nicht funktioniert.
Nee.
Also zu kompliziert vielleicht, zu schwierig. Ich müsste dann auch da mit der Gitarre so viel machen. Dann macht das Singen, dann kommt man zum Singen nicht mehr so richtig. Das ist schwierig, ja.
Zwei Rhythmus-Pattern, die aufeinander gesetzt sind. Ein Dippe-Dippe-Dipp, was ich mit den Fingern gespielt habe, und ein Besen-Reit-Swing-Schlagzeug. Weil ich habe keine Linie gefunden, die es alleine gebracht hätte. Da haben wir dann auch
da haben wir es schwer getan.
Gestückelt.
Das ist es auch schwerer, Spieler dann zu spielen. Aber wie gesagt, es gibt nur drei Stücke, die wir nicht ganz oft live gespielt haben. Eins davon ist das nächste, dann auch noch, wann kommt der Wind? Also wann kommt der Wind? Es regnet und die Hoffnung, die du bringst, sind die drei Stücke, die wir eigentlich live dann nie wieder angefasst haben. Alle anderen haben wir sehr oft gespielt. Das ist eine sehr hohe Trefferquote. Die gibt's sonst nur bei der Weißes Papier und bei der Damals in der Mond.
Ja.
Bei keiner anderen Platte. Und danach folgenden vielleicht noch, das weiß ich nicht, aber bei der Psycho haben wir ja gesehen, vier Stücke davon spielen wir noch. Bei dieser sind 7 von 10, da sind es 4 von 12. Ja. Wann kommt der Wind? Das kann man live nicht spielen, weil das ist das traurigste Lied der Welt. Da geht es um Sterben und so. Seelen, die noch nicht richtig weg sind, aber auch nicht mehr richtig da. Also eigentlich so ein Dämmerzustand vor dem Tode. Das ist ja im Grunde genommen das Thema. Das ist eine völlige Sauerei. Das kannst du bei einer Beerdigung spielen, dann gibt's ein Geheule, wie man sich's gar nicht vorstellen kann. Insofern war das klar, dass man, da war es eigentlich relativ klar, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ich glaube, in den 90er Jahren sind bei mir viele Leute gestorben. So eine Großmutter, mein Vater, alle möglichen Leute. Tante Herr, also eine Großtante von mir. Und das hat mich sehr bewegt, glaube ich. Und das ist ja nicht so. Die Leute sollen nicht glauben, dass man die Songs dann schreibt, wenn das tatsächlich akut ist. Das ist nämlich totaler Quatsch. Das ist eher so, dass es ein paar Jahre später kommt, wenn man sich daran erinnert. Manchmal schreibt man auch Songs über Sachen, die 40 Jahre zurückliegen. Ja, aber da war das so, dass du dir, irgendwann kam dieses, ich weiß nicht, meistens ist ja so, man hat so eine Fragmentidee von dem Text, und das ist halt wirklich das allertraurigste Lied ever. Also trauriger kann man eigentlich, ein trauriges Lied. Sehr schön, erinnert ein bisschen an die Odyssee, wo es diesen Dings gibt, wo Odysseus, glaube ich, landet da in der Unterwelt. Und das sind diese Seelen, und die sagen, nutze den Tag, weil hier abzuhängen ist furchtbar. Das wird alles ganz schlimm. Und das ist so ein bisschen das Stück hier, ne? Das war natürlich im Grunde genau ein Verbrechen an der Live-Performance, weil das kannst du live gar nicht spielen. Brauchst du gar nicht zu machen, ne? Ich wüsste auch nicht, was die Leute damit anfangen sollen. Das ist alles nur beklemmt, ne?
Letzte Zugabe.
Ja, auch. Ja, schon hart. Ja.
Abschiedstournee.
Ja, aber das ist... Das ist die Platte. Ich meine, wie gesagt, also die Umstände waren schwierig. Es ist so, dass viele, vielleicht hätte andere Bands so nicht überlebt. Ne? Also und es tut mir auch leid. Ich habe da tatsächlich, man kann es auch als Ego-Trip sehen oder als so ein Ding, wo jemand mal. Aber wie gesagt, ich habe nicht gewusst, wie man es anders machen sollte. Und ich verstehe, das einzige Alternative wäre tatsächlich gewesen, das einfach nicht zu machen. Weil es war auch nicht so, dass ihr gesagt habt, ich habe jeder fünf super Songideen, also auch weil er sich gesagt hat, ja, ich habe eh nichts. Ne, also dass ihr jetzt, also das gerade, ich glaube, dass es auch zu früh war. Im Grunde genommen hätte man damals vielleicht einfach die nächste Platte dann 2004 oder 2003 machen sollen, ne, so wie wir später diese Abstände haben. Dass es für die eigentlich schon zu früh war. Aber man muss sagen, dass das die Band natürlich auf eine Weise auch geprägt hat und zurück ins Spiel gebracht hat. Ich möchte nicht wissen, wo wir ohne die wären.
Definitiv.
Ne? Denn die Sachen danach, ja gut, wir haben dann wieder diese zwei Tourneen gemacht, auch in relativ kurzer Zeit, also im Januar und im März, also mit zwei Monaten Abstand sozusagen die Nachfolgetournee, das haben wir auch danach nie wieder gemacht. Das war vielleicht ganz gut, weil da alles mal so rauskam. Wir hatten Tomte als Vorgruppe, wen hatten wir beim ersten Mal als Vorgruppe, wisst ihr das noch?
Fink?
Waren das Fink?
Ja, vor Tomte war Fink.
Ja, Fink, genau. Fink hatten wir jetzt im Januar und Tomte im März dann. Genau, und da hatte Tomte, hatten wir deshalb auch wieder, der Tomte hatten wir schon bei der Januar-Tournee in Hamburg gespielt, an einem Tag oder so, weil Fink da nicht konnten oder so.
Okay,
oder?
Erinnere mich Tomte dumpf, waren nicht erst mal in Kiel dabei?
Die waren in Kiel dann,
die
waren in Kiel
dann. Das war das erste Konzert, da kommt doch das legendäre Thees stimmt seine Gitarre kurz, es bleibt, die Gitarre bleibt verstimmt und er sagt, für euch muss reichen.
Genau, für euch reicht's. Sehr gut. Ja, die waren schon geil, das war echt stark, ja. Die waren damals noch zu
dritt. Und denen wurden ja auch die Eintrittskarten entgegengehalten.
Ja, die waren zu dritt, das war wirklich Powerpop-Punk und da die richten richtig, Gegenwind vom
Publikum. Da gab's Föhn von der Bühne
aus. Alter Schwede.
Korn und Spreit oder wie war der Hit damals?
Ja, bist du bereit für Korn und Spreit? Ja, genau, und hinter all diesen Fenstern, glaube ich, ist die Platte. Ne, die war super. Das war ihre erste so eine Indie-Platte. Und die waren zu dritt und das war eben noch die Urbesetzung, also nicht du, aber das war so eine frühe Besetzung.
Sehr punkig.
Mit Olli am Bass und Timo am Schlagzeug. Ja. Die waren sehr punkig und wurden jeden Tag besser. Das war unfassbar. Die haben sofort, die kriegen dieses Buh und so beim ersten Gig und dann reißen die sich sowas von der Riemen, dass die wurden jeden Tag besser. Am Anfang sagte die Crew noch so, was ist das denn für ein Scheiß und so. Und dann nach drei Tagen fing die schon an, für die Gitarren zu spielen, Stimmen und so, weil die so gut wurden. Weißt du, das war schon klasse. Das war schon toll. Naja, so war das. Ja gut, und viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, oder? Das haben wir eigentlich das erschöpfend behandelt. Was damals sich ankündigte schon, war der Beginn von dieser ganzen Freak-Folk-Geschichte. Das sollte uns dann im Weiteren auch ganz gut entgegenkommen. Musikalisch war das auch so, weil die Nullerjahre, die fingen da gerade erst an, da hat sich noch einiges gegeben, das kündigte sich auch schon an, dass es schwieriger wird mit dem Musikmarkt. Solche Geschichten, dass Techno so ein bisschen runterging, einfach so also die 90er Jahre waren definitiv so ein bisschen vorbei. Ansonsten kann man dazu, ach so, ja, nee, richtig, da war dann auch noch der andere Golfkrieg, ne, der nächste war dann schon, oder? Und wir sollten auch eigentlich genau, 2001 war dann die Sache 9/11 mit dem, mit den Twin Towers in New York. Wir sollten eigentlich am nächsten Tag nach Russland fliegen, um eine Tournee zu machen in Sibirien. Ja. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht.
Oh, ja.
Und das, die haben das dann überhaupt nicht verstanden beim Goethe-Institut Russland. Und dann hatte ich auf die auch keinen Bock mehr und dann mussten wir später gab es noch einen Gerichtsprozess und es gab so eine Schadenersatzforderung, die habe ich dann alleine gezahlt, weil das ja auch mein Ding war, da nicht hinzufahren. Aber ich wollte nicht mehr in Krasnojarsk auftauchen ohne Support von dem Goethe-Institut, was einem irgendwie komisch kommt, was nicht versteht, dass man am 10.09.2001 nicht nach, am 12.09.2001 nicht nach Moskau fliegen will.
Dass man überhaupt nicht fliegt in einer Zeit, die, wo man nicht wusste, was als nächstes kommt.
Wo NATO-Alarm ist und so. Ne? Ja. Also das haben die gar nicht verstanden. Und da war dann auch klar, war irgendwie mit der Fahne so ein bisschen gerissen. Schade, aber wahr. Und ich würde sagen, dann können wir das hiermit beschließen. Beim nächsten Mal wird es dann um die Jahre 2002, 2003, 2004 gehen. Denn 2005 haben wir welche Platte? Also die Mittelpunkt der Welt kam 2005. Ja, ne? Genau. Ja. 2005, die Mittelpunkt der Welt. Also dass wir, wie gesagt, sind wir an der letzten Platte von so einer Übergangszeit und bei der Mittelpunkt der Welt wird sich die Sache nochmal ganz anders darstellen, glaube ich.
Ne? Genau. Vielleicht kann man noch abschließend sagen, dass wir sprechen auch immer wieder mal darüber, diese drei ominösen Platten, die man immer macht. Ja. Ne? Also mal drei, mal vier, mal so übergangsweise Sachen. Aber auch das sind wieder drei so Platten, ne? Die wieder zum nächsten geführt haben, ne?
Ja, ja.
Und wo man sich immer, also wie so Häutung im Grunde genommen, ja. Immer wieder kommen, sind bestimmte Aspekte in der Band, die die ganze Zeit da gelagert sind, die aber nicht richtig raus wollen. Über eine Plattenproduktion zeigen die sich, entweder so wie die Produktion klingt oder wie man miteinander umgeht. Und dann hat die Band es auch immer wieder geschafft, irgendwie die Handbremse zu ziehen und zu sagen, ey, so machen wir das jetzt nicht weiter, wir machen das anders. Ja, also wir gehen nochmal zurück, wir machen jetzt nach der Sonntag im April machen wir die schönen Rosen. Und dann kam es zu was anderem. Das war dann weder produktionstechnisch als der Umstand, wie verhandelt man die Konflikte, die man miteinander hat?
Ja, aber das hat immer eine problematische Seite, glaube ich, auch gehabt, weil auf diese Weise natürlich sowas wie so ein bandpolitisches Gefüge. Ne, also ne, so wer hat, spielt welche Rolle bei was und so weiter, wer traut wem welche Bosheit zu oder wo hat man ein Problem und so, dass das direkten Einfluss hatte auf die Produktionsweise und auf den Stil auch von so einer Platte dann. Also dass man eine ganze Platte eigentlich nur so macht, wie zum Beispiel die schönen Rosen, weil man sonst Angst hat, dass man sich zu sehr zerstreitet oder so. Was man ja auch hier sieht, dass es ja auch ganz schnell passieren kann. Machst du eine Platte auf eine Weise, die an anderen in der Band nicht gefällt oder die nicht mit klarkommen und die sagen das nicht und du machst sie also trotzdem. Ja? Und so das Band eine Platte zu machen, die eigentlich größere Teile der Band gar nicht machen wollen, dann ist das natürlich ein extremer Stresstest. Ja?
Obwohl auch da, genau, und da die Platte ist ja ist so schlecht nicht geworden, die Platte ist sehr erfolgreich gewesen und erinnert mich an an die Beatles, wo Paul McCartney, glaube ich, George Harrison bei der Let It Be anfährt und sagt so und so und dann George Harrison sagt, du weißt ja, ich spiele, was immer du mir sagst, was ich spielen soll. Und Yoko Ono sitzt im Schneidersitz unten, das ist aus diesem Film Let It Be, und auch mal zu sehen, wie es bei anderen Bands ist. Also das sind letztendlich...
Ja, wobei, dass diesen Satz habt ihr nie gesagt, ne Sven, ich spiele ja immer, was du...
Nein, das will ich auch nicht sagen. Sven, bitte. Sven, darum geht's auch nicht. Was ich meine ist, dass im Grunde genommen, wenn man... ein Hörer hört sich eine Platte an und der Podcast oder Dokumentarfilm geben ihm die Gelegenheit, mal zu sehen, was war da eigentlich? Wie sind die miteinander umgegangen? Und der Hörer hört die Musik und sagt, tolle Musik. Und muss sich ja auch keine Gedanken dazu machen. Nee, wie das ist ja losgelöst davon. Ja, ja. Genau. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass dieses Phänomen halt bei allen Bands ist. Da, wo Leute zusammenkommen und was machen miteinander, gibt es diese Momente, gibt es diese Zeiten. Und wer wirklich mal tief eintauchen will, der Hörer, der sollte sich den Metallica-Film angucken, Some Kind of Monster, der auch sowas beschreibt. Ne?
Ja, ich meine, das ist alle Filme über so Bands, die einigermaßen sozusagen tiefer reingehen, da wird man feststellen, dass das immer so eine eigene Entwicklung und Dynamik hat. Und in der Regel ist ja so, dass die Bands eigentlich auch schon lange auseinandergeflogen sind in dem Punkt. Wir sind da seit 16 Jahren zusammen. Ja, ganz ehrlich, wir haben 10 Studioalben gemacht oder so. What the fuck? Kannst du auch sagen, jetzt reicht's auch mal und so. Weißt du, das ist ja, wäre auch ehrenhaft, da ist ja nichts falsch daran. Also, aber das ist nicht so gewesen und das ist ja eines der großen Rätsel, ja, wie man das immer so weitergemacht hat. Ja.
Phänomenal.
Aber das ist ja nicht, weil uns nichts Besseres eingefallen wäre oder so. Wir machen ja auch andere Sachen, sondern das ist, weil man natürlich letztendlich eben der spezifischen Sache auch was sieht. Und das wollte ich auch nochmal sagen, dass das, ja, wie egozentrisch das jetzt hier war oder so, oder aber ist es tatsächlich so, dass ich natürlich eigentlich eine Platte mit Element of Crime machen wollte. Ich wollte keine Solo-Platte machen. Das ist aber unterm Strich tatsächlich in weiten Strecken sowas geworden ist.
Das, ja, ist ja klar. Wenn
das darf man nicht vergessen. Wenn du alleine bist, machst du halt letztendlich eine Solo-Platte. Ja, also und wenn die anderen nicht mitspielen, musst du halt alleine spielen. Ja, aber alleine Murmel spielen ist auch so eine Sache. Ja, wird schnell langweilig. Muss man aufpassen.
Gut.
Gut, okay, dann also dann bis zum nächsten Mal, wo es dann eben um die Mittelpunkt der Welt geht. Ich sage mal auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.